Aufnahme gedreht. Moin! Zuerst eine kleine Infobox oder ein Werbeblock, wenn Sie so wollen. Nächste Woche Freitag, am 4. Juli, ist die lange Nacht der Wissenschaft. Da sind auch Beiträge aus der Mathematik dabei. Und dann hier, es gibt einen seriösen Programmpunkt alleine und einen nur semi-seriösen Programmpunkt zusammen mit einem Kollegen. Wenn Sie gucken, abends dann unter meinem Namen, dann finden Sie das. Und das ist in der Innenstadt. Das ist nicht hier, sondern in der Innenstadt. Also, so. Und es liegen überall Programmhefte rum. Im Institut habe ich letztens auch noch ein paar gesehen. Falls Sie also da noch nie unterwegs waren, es lohnt sich. Viel Spaß. Und ich werde, wenn ich dran denke, nächste Woche auch noch einmal kurz daran erinnern. So. Kapitel 13. Ein Seufzen geht durch die Reihen. Wir wiederholen jetzt mal kurz, was wir uns letztes Mal schon angeschaut haben. Die Generalvoraussetzung in diesem Kapitel und damit auch für den Rest der Vorlesung ist, dass die Körper, über denen wir jetzt arbeiten, immer R oder C sind. V ist nach wie vor ein endlich erzeugter Vektorraum über diesem Körper. Sigma ist ein Körperautomorphismus und F ist eine Sigma-Linearform. Dann haben wir gesehen, was es heißt, positiv definiert zu sein. Das bedeutet nämlich, dass die Formwerte alle im Körper der reellen Zahlen liegen, dass sie größer gleich 0 sind, das ergibt Sinn, wenn es reelle Zahlen sind, und dass der einzige Vektor, der mit sich selber Formwert 0 hat, der Nullvektor ist. Also Vorsicht, Formwerte von verschiedenen Vektoren dürfen durchaus noch andere Werte annehmen, aber der Formwert von einem Vektor mit sich selber, der ist immer mindestens 0. Und es sind alles reelle Zahlen. Auch wieder Formwerte von Vektoren mit sich selber. Und dann haben wir definiert, was ein Skalarprodukt ist. Das ist nämlich eine Sigma-Bilinearform, bei der wir einerseits wissen, dass sie positiv definiert ist. Wir haben gerade nochmal wiederholt, was das bedeutet. Und außerdem soll im Fall, wo der Körper R ist, die Form symmetrisch sein. Wir haben schon gesehen, dass man das an der Gramschen Matrix erkennen kann. Oder falls der Körper nicht R ist, dann soll es C sein. Sigma soll komplexe Konjugation sein und F ist unitär. Und nochmal zur Wiederholung, unitär zu sein bedeutete, dass wenn man die Reihenfolge der Vektoren in der Form umdreht, dass dann das Ergebnis das vorherige ist, aber mit Sigma abgebildet, also in diesem Fall komplex konjugiert. Beispiele haben wir schon gesehen, nämlich die Standardskalarprodukte, die so heißen, unter anderem, weil sie Skalarprodukte sind. Und da haben wir gesehen, dass wir mit Standardbasen schöne gramsche Matrizen haben und so, und da kann man noch ganz viel anderes tun. Wir haben gesehen, inwiefern senkrecht stehen dann eine geometrische Bedeutung hat und so. Und dann habe ich noch aufgeschrieben, dass aus der Definition von einem Skalarprodukt folgt, dass das immer reguläre Formen sind. Da können wir noch mal kurz überlegen, warum das so ist. Na, es war doch so, dass um regulär zu sein, es gelten musste, dass der einzige Vektor, der mit jedem Vektor Formwert 0 annimmt, der Nullvektor ist. Na, wenn ich mit jedem Vektor Formwert 0 annehme, dann ja insbesondere mit mir selber. Aber zur Definition von positiv definiert sein gehört, dass wenn ich mit mir selber Formwert 0 habe, dass ich dann der Nullvektor bin. Also folgt Regularität daraus. Und jetzt können wir das noch ein bisschen weiter spinnen. Daraus folgt nämlich dann, dass die Gramschen Matrizen, egal für welche Basis, immer invertierbar sind. In anderen Worten, wenn Sie überprüfen wollen, ob etwas ein Skalarprodukt ist und Sie finden für irgendeine Basis eine gramsche Matrix, die nicht invertierbar ist, dann wissen Sie schon, dass das keins sein kann, kein Skalarprodukt. Im letzten Kapitel haben wir gesehen, dass genau wie für Vektorraumhomomorphismen und Abbildungsmatrizen es auch für Formen und gramsche Matrizen Möglichkeiten gibt, Basen so zu wählen, dass die Gramsche Matrix eine besonders übersichtliche Form hat. Das brachte uns zum Begriff der Orthogonalbasis und der Orthonormalbasis. Und auf der nächsten Seite möchte ich ein Verfahren besprechen, wie man eine Orthogonalbasis finden kann. Und dann möchte ich auch noch besprechen, wie man daraus dann eine Orthonormalbasis machen kann. Das geht nicht immer, aber es geht, wenn Vektoren auf sich selbst nicht senkrecht stehen. Denn wenn Vektoren mit sich selber nicht Formwert 0 haben, dann ist der Formwert ein Körperelement, was man invertieren kann, multiplikativ. Und dann kann ich durch geschicktes Anpassen, also mit irgendeinem Vorfaktor, je nachdem, was der Körper ist, daraus einen Vektor basteln, der mit sich selber Formwert 1 hat. Das heißt, unter gewissen Voraussetzungen kann ich aus einer Orthogonalbasis eine Orthonormalbasis basteln. Das geht nicht immer, aber in dem Kontext dieses Kapitels funktioniert es. Und wir sehen gleich, wie man das macht. es gibt für das Verfahren, was wir gleich sehen, viele, viele Varianten. Ich habe mich jetzt also für eine entschieden, die wir besprechen. Und falls Sie dann selber noch recherchieren wollen oder falls Sie für die Übungsaufgaben irgendwas nachgucken, dann bitte immer gucken, was passiert da und ist das irgendwie kompatibel mit dem, was wir in der Vorlesung machen. Denn es gibt unter dem gleichen Namen auch noch andere Varianten solcher Verfahren. Dann gucken wir mal. Alles läuft irgendwie unter dem Namen Gram-Schmidt, aber wie gesagt in vielen verschiedenen Varianten. Und ich dachte, um ein bisschen zu vereinfachen, was passiert, arbeiten wir zwar über einen beliebigen n-dimensionalen Vektorraum mit irgendeinem beliebigen Skalarprodukt, aber wir arbeiten jetzt in dem Fall, wo Sigma die identische Abbildung ist. Das heißt, da hüpft jetzt nicht noch ständig komplexe Konjugation rum. Das macht es ein bisschen einfacher. Fangen wir an. Ein paar Vorüberlegungen. Die Form ist nach Definition positiv definiert. Wenn ich mir also einen Vektor schnappe, der nicht der Nullvektor ist, dann hat der mit sich selber einen Formwert, der echt größer als 0 ist. Nochmal zur Erinnerung, größer gleich 0 steht in der Voraussetzung, 0 genau dann, wenn wir den Nullvektor haben, also in diesem Fall dann echt größer als 0. All diese Formwerte von Vektoren mit sich selber sind reelle Zahlen. Und ich habe gerade schon gesagt, wenn da nicht 0 rauskommt beim Formwert, dann haben wir ein multiplikatives Inverses, in diesem Fall in R, und damit können wir arbeiten. Und wir können sogar noch mehr tun, das brauchen wir später auch noch, wenn nämlich als Formwert eine reelle Zahl rauskommt, die nicht negativ ist, dann kann ich daraus die Wurzel ziehen. Da gibt es ein wohldefiniertes Verfahren, wie das funktioniert. Es gibt die Wurzelfunktion. Die kann ich da anwenden. Das heißt, hier kann ich auch noch benutzen, dass ich im Körper der reellen Zahlen bin und da noch mehr Rechnungen zur Verfügung habe, die wir bisher in der Vorlesung lineare Algebra nicht so oft gesehen oder gebraucht haben. Dann fangen wir an. Lesezeichen für mich. Irgendwo kommt da gleich ein Tippfehler, bin ich mir ziemlich sicher. Da müssen wir gleich mal gucken. Und falls ich den hier schon korrigiert habe, dann war ich nur schusselig und es ist in meinen eigenen Notizen noch falsch. Das werden wir gleich erleben. Also gucken wir. Ich möchte eine Orthogonalbasis basteln für f und ich fange an mit irgendeiner Basis. Die heißt b, die Vektoren heißen b1 bis bn, die Reihenfolge ist mir egal. Ich schnappe mir einfach den ersten, also den Namen b1 und fange an zu basteln. Insbesondere ist das ein Verfahren, das sozusagen Vektoren in einer gegebenen Basis austauscht. Das ist was anderes, als wenn man sie bittet, quasi aus nichts eine Orthogonalbasis zu basteln. Okay? Also je nachdem, was gefragt ist, gucken Sie in die Aufgabenstellung, sollen Sie aus einer gegebenen Basis eine Orthogonalbasis basteln oder sollen Sie einfach frei irgendwie eine finden? Oder sollen Sie eine finden, die gewisse Eigenschaften hat oder so? Bitte genau in die Aufgabenstellung gucken. Hier üben wir, wie man aus einer gegebenen Basis eine Orthogonalbasis bastelt. Wir schnappen uns den ersten Vektor. Wir benennen jetzt alles um, denn die Orthogonalbasisvektoren sollen dann den Namen C haben. Das heißt, auch wenn der Vektor sich nicht ändert, sondern B1 bleibt, nennen wir ihn C1, damit wir wissen, den nehmen wir mit rüber in die neue Basis. Und ich werde gleich bestimmt zwischendurch mal davon verwirrt sein. Und der Witz ist jetzt, dass wir erstmal nur eine Orthogonalbasis basteln. Das heißt, wir prüfen die neuen Vektoren immer nur darauf, ob sie senkrecht aufeinander stehen. Und erst ganz am Ende gucken wir, ob wir gegebenenfalls noch irgendwas ändern müssen, damit die mit sich selber Formwert 1 haben. Einverstanden? Das kann man anders machen. Man kann das Verfahren so machen, dass man zwischendurch immer schon alles normiert. Aber ich habe jetzt beschlossen, das nicht zu machen, sondern erstmal alles nur auf senkrecht stehen zu prüfen und die Normierung am Ende zu machen. So, ist Geschmackssache. Los geht's. Erster Basisvektor, den behalte ich einfach, nenne ihn C1. Vielleicht bin ich dann schon fertig, weil der Vektorraum nur Dimension 1 hat. Okay, dann normiere ich den und bin fertig. Wenn die Dimension größer ist, wenn es also noch so einen Basisvektor B2 gibt, dann bastle ich jetzt einen neuen Vektor C2 und zwar mit folgender Vorschrift. Ich nehme den Vektor B2, den ich habe, dann ziehe ich davon etwas ab, nämlich den Formwert von dem ersten Basisvektor mit dem zweiten, also C1 mit B2, mal das multiplikative Inverse vom Formwert des ersten Basisvektors mit sich selber, das ist dieses Lambda 1. Und das ist mein Vorfaktor aus dem Körper vor dem ersten Basisvektor, C1. Das heißt, ich bastle eine Linearkombination, zweiter Originalbasisvektor plus ein geschickt gewähltes Vielfaches vom ersten. Und die ganzen Koeffizienten sind so hingebastelt, dass dann gleich in der Rechnung sich irgendwelche Sachen wegkürzen und der neue Basisvektor senkrecht steht auf dem ersten. So ist das alles gebastelt. Und jetzt gucken wir, ob ich richtig gebastelt habe. Die Rechnung, die da steht, in dieser Zeile, ich hoffe, Sie können den Zeiger sehen, Können Sie das sehen? Oh ja. Oh ja, oh, oh. Gut. Da sind wir. Es wäre viel lustiger, wenn es ein Pfeil bleiben würde. Aber gut. Da sind wir. Wir prüfen jetzt, ob der neue erste Basisvektor C1 und der neue zweite Basisvektor C2, ob die wirklich senkrecht aufeinander stehen, denn das ist das, was ich brauche für eine Orthogonalbasis. Also setzen wir ein. C1 ist der erste Basisvektor B1, C2 ist die Linearkombination, die wir gerade besprochen haben, die kann ich in die Form einsetzen und dann kann ich BLF draufwerfen. Und da läuft kein Sigma rum, deswegen muss ich einfach nur die Summe auseinanderziehen, Skalare davor ziehen und dann rechne ich aus. Der erste Bestandteil liefert mir F von B1, B2. Der zweite Bestandteil mit dem μ und dem Lambda liefert mir diesen Wert hier. Da kann ich dann gleich noch Skalare rausziehen. Jetzt habe ich erstmal nur die Summe auseinandergezogen. Jetzt kommt die nächste Rechnung. Vorne ist immer noch F von B1, B2. Dann habe ich die Skalare rausgezogen, ohne Sigma, wie gesagt. Und am Ende muss ich noch den Formwert von B1 mit sich selber ausrechnen. Und dann setze ich alles ein. Vorne steht F von B1, B2. Und hinten, gucken wir mal eben, da steht minus μ1, 2, also minus f von b1 mit b2 und dann mal lambda 1, also das Inverse von f von b1 mit sich selber, mal f von b1 mit sich selber, die kürzen sich also weg, multiplikativ, und dann steht da f von b1, b2 minus f von b1, b2 und das ist 0. Der Vorfaktor korrigiert also sozusagen den Fehler, den wir machen beim Ausrechnen von f. Alle Abweichungen von 0 werden durch das Basteln wieder ausgelöscht und wir bekommen Vektoren, die senkrecht aufeinander stehen. Und jetzt haben wir das für einen Vektor gemacht. Die Frage ist, wie setzt sich das jetzt fort? Wie muss man mit dem nächsten Vektor jetzt weiter basteln und was muss man alles für Fehler berücksichtigen? Und das zeige ich Ihnen im nächsten Schritt. Um C3 zu basteln, brauche ich jetzt eine Linearkombination, die die ersten beiden Basisvektoren benutzt zum Korrigieren, die ich schon habe, und den dritten ursprünglichen Basisvektor. Das heißt, ich fange an mit B3 und dann kommen zwei Korrekturterme sozusagen. Ein geschickt gewähltes skalares Vielfaches von C1 und ein geschickt gewähltes skalares Vielfaches von C2, also von dem neuen Basisvektor C2. Und die Vorfaktoren sind wieder genauso geschickt gewählt wie vorher, nämlich so, dass ich in der nächsten Rechnung wieder die ganzen Sachen wegkürzen zwischendurch und am Ende nur übrig bleibt, f von C1, C3 ist 0 und f von C2, C3 ist auch 0. So ist das gemacht. Ist das Prinzip einigermaßen klar? Sie nehmen immer den nächsten Basisvektor, der dran ist, und dann basteln Sie eine Linearkombination aus den vorherigen Basisvektoren mit korrigierenden Vorfaktoren, die dafür sorgen, dass bei den Rechnungen immer das Richtige rauskommt, was man möchte. Was passiert im letzten Schritt? Na, da müssen wir quasi alle vorherigen Basisvektoren berücksichtigen. Das habe ich Ihnen hier also einmal ganz allgemein hingeschrieben. Die Lambdas berechnet man als Formwerte der Basisvektoren mit sich selber hoch minus 1. Die Mühs berechnet man als Formwerte der Basisvektoren mit den vorherigen. Deswegen brauche ich auch so viele davon, für jeden Basisvektor einen. Und dann bilde ich eine Linearkombination. Der letzte neue Basisvektor Cn ist nämlich der letzte ursprüngliche Basisvektor Bn plus Linearkombination der vorherigen Basisvektoren, jeweils mit den richtigen Vorfaktoren. Und wenn Sie auf diese Summe gucken, dann sehen Sie, dass die Vorfaktoren so aussehen, wie Sie es schon kennen, vom Basteln davor. Das ist immer dasselbe. Und die Rechnungen zeigen, dass dann da wirklich immer 0 rauskommt. Immer wenn ich dann verschiedene Basisvektoren kombiniere mit der Form, kommt 0 raus. Die stehen wirklich alle senkrecht aufeinander. Das ist der Witz bei dieser Art, das zu basteln. Und dann habe ich noch dazu geschrieben, warum man weiß, dass da wieder eine Basis rauskommt. Und da würde ich behaupten, dass der einzige, oder nein, nicht der einzige, der vielleicht der einzige schnelle Weg, aber auf jeden Fall ein schneller Weg, das zu sehen, ist zu tauschen. Wenn Sie auf diese Art und Weise eine Orthogonalbasis basteln, dann tauschen Sie ja im Prinzip in die Basis, mit der Sie angefangen haben, neue Vektoren rein. Und die Linearkombinationen sind auf eine Art und Weise gebastelt, dass man da immer so Vorfaktoren hat, an der richtigen Stelle, die nicht null sind, sodass man auch wirklich so reintauschen kann und deswegen funktioniert das. Und jetzt kommt der letzte Schritt, denn die Basis, die wir bisher gebastelt haben, war ja nur eine neue Basis für den gleichen Raum und eine Orthogonalbasis. Aber wenn wir eine Orthonormalbasis haben wollen, und in diesem Fall geht das, das habe ich vorhin schon erklärt, dann muss man jetzt eventuell noch an den Vektoren so ein bisschen wackeln. Denn es könnte sein, dass die als Formwert mit sich selber zwar irgendwas haben, was nicht 0 ist, aber halt auch nicht 1. Und wir wollen ja gerne 1 haben in der Rauschenormalbasis. Deswegen kann es sein, dass man da jetzt noch so nachkorrigieren muss. Und das geht nicht immer. Deswegen ist hier wichtig, dass wir wissen, über was für Körpern wir arbeiten. In R geht das. Weil wir nämlich da Wurzeln ziehen können. Heißt also, wenn ich da jetzt so einen Vektor habe, also sagen wir, der Index ist i und ci hat jetzt leider nicht mit sich selber Formwert 1, das heißt, ich möchte da jetzt noch was korrigieren, dann rechne ich den Formwert aus, da kommt irgendwas raus, das ist nicht 0, denn außer dem Nullvektor steht nichts auf sich selber senkrecht und Basisvektoren sind nicht der Nullvektor. Das heißt, wenn ich f von ci, ci ausrechne, kommt da irgendeine von 0 verschiedene reelle Zahl raus. Dann kann ich die erstens invertieren, multiplikativ, denn R ist ein Körper. Und dann kann ich noch aus dem, was da rausgekommen ist, die Quadratwurzel ziehen. Denn es ist eine reelle Zahl. Und wenn sie vorher nicht negativ war, dann ist das Inverse davon ja auch nicht negativ und nicht 0. Also kann ich daraus wirklich die Wurzel ziehen und bekomme sogar eine eindeutig bestimmte reelle Zahl da raus. Und wenn ich dann das, was da rauskommt, also das, was ich hier Delta I genannt habe, wenn ich das als Vorfaktor nehme, vor meinem Basisvektor ci, den ich gebastelt habe, dann sorgen die Rechenregeln für Bilinearformen dafür, dass der neue Vektor mit sich selber Formwert 1 hat. So, Sie können also einfach eine Orthogonalbasis basteln oder Sie können dann danach noch diesen Schritt gehen und die Vektoren noch normieren, also sie ein bisschen abwandeln mit einem skalaren Vorfaktor, sodass da neue Vektoren rauskommen, die ansonsten noch die gleichen Eigenschaften haben, die erzeugen die gleichen eindimensionalen Teilräume, die stehen immer noch senkrecht aufeinander und so weiter, aber die haben dann mit sich selber Formwert 1. Und falls Sie also eine Orthonormalbasis haben wollen, ist das ein Weg, wie Sie da hinkommen. Und natürlich gibt es jetzt ein konkretes Beispiel, wo wir das einmal machen. Und natürlich mache ich auf Wunsch auch noch mehr. Aber ich dachte, ich zeige mal eins hier in der Vorlesung und dann können wir alle zusammen mal so langsam mitdenken und mitrechnen. Und wenn Sie dann noch mehr sehen wollen, dann kann ich ja noch Podcast-Folgen oder irgendwas machen. Es wird schnell unangenehm, da kommen schnell nervige Rechnungen raus mit Brüchen und Wurzeln und Gedöns, aber so ist es halt, das sind halt richtige Zahlen wie im echten Leben. Und das Gute ist, wir müssen ja nur einmal wissen, wie es funktioniert. Wir müssen irgendwie in der Lage sein zu erklären, wie man das macht und warum das geht. Und in der Praxis rechnen wir das dann ja häufig sowieso nicht mit der Hand aus. Jedenfalls nicht, wenn wir mit größeren Dimensionen arbeiten. Gucken wir los. Gesundheit. Wir haben jetzt den Körper R, darüber den Vektorraum R hoch 3, den ich V nenne. Und ich habe angefangen mit 3 Vektoren, von denen wir irgendwie sehen, dass die eine Basis bilden. Und wir können ja mal kurz... vielleicht möchte ich eine kleine Umfrage machen. Wie würden Sie zeigen bei solchen Vektoren, so wie sie da stehen, B1, B2, B3, dass die eine Basis für R hoch 3 bilden? Wer würde ein Gleichungssystem, also okay, wer würde beide Eigenschaften nachprüfen, erzeugende Eigenschaft und lineare Unabhängigkeit? Wer würde das machen? Niemand, okay, weil Sie alle wissen, dass 1 reicht, weil es 3 sind. Yes, okay, wer würde erzeugende Eigenschaft machen? Wer würde lineare Unabhängigkeit machen? Ach, interessant, okay, ja, da haben wir jetzt sehr viele Möglichkeiten. Wer würde ein Gleichungssystem aufstellen und es wie in der Schule lösen? Wer würde ein Gleichungssystem aufschreiben und dann mit Matrixgedöns und das so lösen, wie wir das jetzt machen, LGS-mäßig? Das sind ein paar mehr. Wer würde die Leute in eine Matrix schreiben, den Rang bestimmen und so sehen, dass... Okay, gut. Hat jemand noch andere Ideen, die ich jetzt nicht aufgezählt habe? Wer würde es mit Tauschen machen? In irgendeine Basis? Gut, das hatte ich noch nicht gefragt. Das ist natürlich auch sehr schön. Noch was? Noch eine Idee, die ich nicht gesagt habe? Basis reintauschen? Klar, man könnte noch irgendwas mit einer Abbildung machen oder so, aber das läuft dann auf dasselbe hinaus wie mit der Matrix. Okay, dann haben wir, glaube ich, das Wesentliche. Ja?
Bei der Matrix vielleicht nicht, aber ansonsten über die Differenziante oder mal die
Schönheit. Oh ja, auch eine gute Möglichkeit. Also in eine Matrix schreiben und dann nicht konkret den Rang irgendwie bestimmen, sondern einfach zack, Determinante ausrechnen und gucken, ob der nicht 0 ist. Ja, geht auch schnell. Super. Sehr schön. Gut. Toll. 5 verschiedene Möglichkeiten, mindestens. Jetzt möchte ich diese Basis hernehmen, möchte das Standardskalarprodukt von R hoch 3 hernehmen Und wenn wir jetzt die Standardbasis hätten, dann wüssten wir, dass die Gramsche Matrix die Einheitsmatrix ist. Aber hier haben wir ja nicht die Standardbasis, also müssen wir einmal die Gramsche Matrix ausrechnen. Und das habe ich gemacht und habe Ihnen die Matrix hingeschrieben. Hier steht da, das ist dieses A. Und nur für den Fall, dass wir vergessen hätten, dass das Standardskalarprodukt symmetrisch ist, würden wir es jetzt an der Matrix nochmal sehen. Und die Gramsche Matrix habe ich deshalb ausgerechnet, weil wir ja gesehen haben, dass wenn wir aus unserer Basis eine Orthogonalbasis basteln wollen, wir ständig diese Formwerte brauchen, von den Vektoren mit sich selber, aber auch von den Vektoren miteinander. Und da wir die alle brauchen, ist es sinnvoll, die am Anfang einmal auszurechnen. Und ich fand dann sinnvoll, das so mit der Gramschen Matrix hinzuschreiben. Und dann kommt einfach unser Verfahren. Ich beginne mit dem ersten Basisvektor, B1, den finde ich gut, den möchte ich behalten. Also nenne ich ihn C1 und mache damit nichts. Erstmal. Dann kommt der zweite Basisvektor, B2, und den möchte ich jetzt manipulieren. Ich gucke einmal kurz nach, stehen die vielleicht sowieso schon senkrecht aufeinander, aber in der Matrix steht nein. Da steht keine 0 an der Stelle, sondern eine 1. Also muss ich den jetzt irgendwie manipulieren und dann mache ich das so, wie wir das in dem Verfahren besprochen haben. Ich rechne den Formwert aus, bilde das Inverse bezüglich der Multiplikation. So komme ich auf diesen Vorfaktor Lambda 1, also dieses 1,5. Dann brauche ich den Formwert von den beiden Vektoren miteinander, also vom ersten neuen Basisvektor und vom zweiten alten. Da gucke ich in die Matrix, das ist eine 1. Und das ist mein μ für den ersten Bastelschritt. In jedem Bastelschritt brauche ich Lambdas und μs. Und im ersten brauche ich ein Lambda und ein μ und die habe ich gerade ausgerechnet. Und dann kann ich die Linearkombination hinschreiben aus dem Verfahren. Ich bilde den zweiten Basisvektor C2, indem ich den alten zweiten Basisvektor nehme, plus minus das passende μ mal das passende Lambda mal den ersten Basisvektor. Das ist mein Korrekturterm. Dann setze ich alles ein und kriege einen neuen zweiten Basisvektor. 1 minus 1,5, 1,5. Einfach nur alles ausgerechnet. Okay? Jetzt habe ich 2, jetzt brauche ich noch einen dritten. Also bastle ich C3. Für C3 brauche ich als Zutaten den dritten alten Basisvektor B3. Und dann brauche ich die anderen beiden Basisvektoren, aber jeweils mit Vorfaktoren. Und für die Vorfaktoren brauche ich wieder Lambdas und μs. Also gucken wir uns das an. Lambda 2 kriege ich, indem ich den Formwert von C2 mit sich selber bilde und dann das multiplikative Inverse. Und das ist 2 Drittel. Die μs kann ich aus der Matrix ablesen, denke ich. Und wenn nicht, dann muss ich nochmal ausrechnen. Also ein μ kann ich auf jeden Fall aus der Matrix ablesen, nämlich μ1,3. Da bilde ich den Formwert vom ersten Basisvektor C1 mit B3, aber C1 ist dasselbe wie B1, deswegen steht der Wert in der Matrix und der ist 1. Bei μ2,3 brauche ich C2 und B3 und das steht nicht in der Matrix, weil C2 ein anderer Vektor ist als B2. Das heißt, das muss ich noch einmal zu Fuß ausrechnen, habe ich gemacht und da kam irgendwas raus, irgendwo steht es, 1,5. Hier, also hier sind die Werte. Für C3, ich brauche diesen Lambda-Wert, Lambda 2, der steht hier, das ist 2 Drittel. Dann brauche ich 2 μ-Werte, einmal μ1,3, das ist 1. Und dann brauche ich noch μ2,3 und das ist 1,5. Und jetzt kann ich meine Linearkombination hinschreiben für C3. Und das ist wirklich genau dasselbe Verfahren wie auf der Seite davor, nur dass ich jetzt konkrete Vektoren habe und eine konkrete Form. Also dritter Basisvektor, B3. Minus passende Skalare eingesetzt mal C1, minus passende Skalare eingesetzt mal C2. Dann setze ich alles ein, was ich vorher ausgerechnet habe. Setze die Vektoren ein. Ich weiß ja, was C1 ist und ich weiß, was C2 ist. Die Vektoren habe ich ja ganz konkret. B3 kenne ich auch. Und dann setze ich alle Vektoren ein. Das habe ich hier gemacht. Hier vorne 1, 1, 0 ist einfach der dritte Basisvektor. Dann kommt der zweite Vektor, wo ich die Skalare schon mit einberechnet habe. Und dann kommt hier der dritte. Und dann rechne ich einfach nur alles aus und komme am Ende auf den Vektor 2 Drittel, 2 Drittel, minus 2 Drittel. Sprich, meine Orthogonalbasis besteht jetzt aus den Vektoren 0, 1, 1, der ist geblieben. Dann kommt als nächstes 1, minus 1,5, 1,5, das ist der zweite. Und dann kommt 2 Drittel, 2 Drittel, minus 2 Drittel, das ist der dritte. Und wie Sie dann weitermachen, das ist auch so ein bisschen Geschmackssache und je nachdem, was Sie so sehen, was sie für eine Intuition beim Rechnen haben, kann das sehr unterschiedlich aussehen. Ich kenne Leute, die auf solche Vektoren gucken und irgendwie sehen, wie man die jetzt geschichtsskalieren kann. Also selbst wenn man keine Orthonormalbasis haben möchte, kann es ja sein, dass einen so Brüche oder sowas stören. Und dann kann man für viele Anwendungen die Vektoren ersetzen durch skalare Vielfache, die man irgendwie besser findet. Und es gibt Leute, die das sehr gut sehen und sehr schnell. Wir haben aber ja auch eine Möglichkeit, das schematisch zu machen. Und so ein schematisches Vorgehen ist immer dann gut, wenn man einen Algorithmus schreiben möchte, der das macht. Deswegen hier nochmal das Verfahren vom Blatt vorher. Ich gucke mir die Vektoren an, gucke, ob die mit sich selber Formwert 1 haben. Und falls nicht, dann rechne ich den Formwert aus. Ich weiß, er ist nicht 0, sondern er ist strikt größer als 0. Also kann ich das multiplikative Inverse bilden, die Wurzel draus ziehen und kann dann meinen kompletten Vektor damit multiplizieren. Auf die Art und Weise kriege ich dann Vektoren, die immer noch senkrecht aufeinander stehen und die mit sich selber Formwert 1 haben. Und ich habe nicht alle Proberechnungen dahin geschrieben, weil das jetzt schon sehr voll ist, dieses Blatt. Aber wenn Sie da mehr wissen wollen, dann kann ich da gerne noch was zu machen. Also Sie können zum Beispiel dann ja zu Hause hingehen und noch manche der Rechnungen selber mit der Hand nachvollziehen und dann gucken, ob alles passt oder ob Sie irgendwo Fragen haben und dann gegebenenfalls mir Bescheid sagen, dass ich die Rechnung nochmal in der Podcast-Folge ausführlicher und alle ganz bis zum Ende erklären soll. Dann mache ich das. Und das ist ungefähr die Größe, bei der ich erwarte, dass Sie das da hinkriegen. Also so 3 Kreuz 3, 4 Kreuz 4, da und dann für relativ einfache Basisvektoren, wo die ganzen Werte noch überschaubar sind, da würde ich erwarten, dass Sie da selber mit der Hand sowas durchrechnen können. Nicht für sehr große Vektorräume oder große Basen besser gesagt. Nicht für schreckliche Formen, bei denen am Anfang schon alle Werte ganz schrecklich sind, sondern das soll irgendwie so handhabbar sein, so ähnlich wie hier. Da erwarte ich das. Ich wünsche mir, dass Sie am Ende rausgehen mit, ich könnte notfalls mit der Hand so eine Orthogonalbasis ausrechnen. Ich weiß, wie das geht. Was für Fragen haben Sie dazu? Hat das Beispiel ein bisschen geholfen, um zu sehen, wie man jetzt konkret die Werte ausrechnet, das alles einsetzt und was man dann nachrechnen muss? Ich rechne natürlich immer noch mal alles zur Probe auf dem Schmierzettel, aber ich schreibe nicht alle Rechnungen hier für Sie auf, weil es sehr viel ist. Okay. Dann können wir noch mal kurz atmen und Sie überlegen, ob Sie doch noch was haben, denn gleich kommt wieder Theorie, das heißt, gleich fangen wir wieder an, Dinge zu beweisen. Ja.
Warum ist mir jetzt von mir um die Wurzel ziehen?
Weil. Ja. Wir können ja mal kurz zusammen überlegen. Wenn zum Beispiel f von b1 mit sich selber den Wert 2 hat, dann brauche ich jetzt einen Korrekturterm, der dazu führt, also irgendein Vorfaktor, ich sag mal so ein kleines a, a mal b1 soll 1 sein und ich suche jetzt dieses a. Wenn ich das ausrechne mit den BLF-Regeln, dann kommt da ja raus a Quadrat mal f von b1 b1. Das heißt, der Vorfaktor ist zwar 1,5, aber dadurch, dass ich zweimal ja den gleichen skalaren Vorfaktor von dem Basisvektor rausgezogen habe, steht das hier so quadratisch. Und das heißt, das a, was ich hier vorsetzen muss, ist nicht das, was hier vorne steht, sondern die Wurzel davon. Und deswegen geht das auch vielleicht nicht über allen Körpern, sondern man muss in der Lage sein, diese Art von Rechnung zu machen, also sowas wie eine Wurzel zu ziehen.
Weil das a erstmal in die Form rein muss und nicht einfach davor skaliert werden darf.
Genau. Wir haben ja den Vektor hier zweimal stehen, das heißt, der Vorfaktor entsteht zweimal und kommt dann so nach vorne. Das ist was anderes, wenn man zwei verschiedene Vektoren hat und bei beiden unabhängig voneinander was anpassen kann. Aber wenn ich den Formwert von einem Vektor mit sich selber bilde, dann wackele ich ja jedes Mal an beiden Einträgen gleichzeitig. Das ist hier dasselbe A. Ja, ergibt es Sinn?
Ja.
Noch mehr Fragen? Okay. Dann, wie versprochen, ein bisschen Analysis-Feeling. Wir beweisen die Cauchy-Schwarze Ungleichung in einer Variante. Es gibt verschiedene Varianten davon, aber hier ist eine, die in diesen Kontext passt, den wir gerade haben und diese Sprache mit den Bilinearformen. Wir haben also unsere übliche Voraussetzung. Wir denken dran, der Körper ist jetzt immer R oder C, das heißt, diese ganzen Rechnungen ergeben auch Sinn. Das ist immer dann wichtig, wenn wir über sowas sprechen wie Betrag, Inverse, Wurzel ziehen, Größenvergleich. Vorsicht, es gibt Körper, in denen nicht klar ist, was das sein soll. Also dann immer einmal gucken, was ist der Kontext. Und immer da, wo wir über reelle Zahlen sprechen, ist es kein Problem. Da kann ich Beträge in den Wurzel ziehen, falls die für mich negativ sind, vergleichen von der Größe und solche Dinge. Das heißt, da gucken wir gleich nochmal kurz hin bei dieser Ungleichung, ob das da so ist. Wir haben ein Skalarprodukt F, wir haben zwei Vektoren V und W und dann wollen wir folgende Ungleichung zeigen. F von V, W mal F von V, W unter Sigma, behaupten wir, ist kleiner gleich F von V mit sich selber mal F von W mit sich selber. Und meine erste Frage ist, warum die Ungleichung, die da steht, überhaupt sinnvoll ist. Warum stehen da überhaupt Zahlen, die man miteinander größenmäßig vergleichen kann? Zur Erinnerung, komplexe Zahlen kann ich nicht immer der Größe nach vergleichen, jedenfalls nicht so intuitiv wie bei R. Da müsste ich mir überlegen, was ich mit Größenvergleich meine. Warum ist das sinnvoll, was da steht? Ja. Ja, aber was ist, wenn das komplexe Zahlen sind? Wir haben R oder C in unserer Voraussetzung. Wenn jetzt links und rechts komplexe Zahlen stehen, die nicht reell sind, dann ist mir vielleicht gar nicht klar, was der Größenvergleich soll. Ja? Nee. Okay. Wenn ich eine komplexe Zahl mit sich selber multipliziere, kommt nicht notwendigerweise eine reelle Zahl raus. Kann ich Ihnen gleich ein Beispiel zeigen. Aber vielleicht denken Sie an so etwas Ähnliches. Fangen wir mit der rechten Seite der Gleichung an. Bei einem Skalarprodukt, egal ob über R oder über C, haben wir was vorausgesetzt über die Formwerte von Vektoren mit sich selber. Wo liegen die? Ah, jetzt kommen wir der Sache näher. Ja? Die sind größer gleich 0 und liegen in R. Das heißt, dieses größer gleich 0 ergibt auch Sinn. Wenn Sie nochmal in die Definition gucken, egal ob der Körper R oder C ist, Formwerte von Vektoren mit sich selber sind reelle Zahlen nach Voraussetzung. Das heißt, da ergibt sowas wie größer gleich 0 Sinn. Da ergibt auch Sinn, dass ich die Größe mit irgendwas anderem vergleiche. Das heißt, die rechte Seite ist eine reelle Zahl, die linke Seite ist jetzt noch interessant. Und da kommt ins Spiel, was Sie gesagt haben. Es war zwar so nicht richtig und ich möchte kurz zeigen, warum. Aber die Idee ist gut, denn links steht ja ein Produkt von zwei komplexen Zahlen. Wir können ja mal überlegen, ob wir da irgendwas wissen. Kurzes Gegenbeispiel zu Ihrer Aussage. 1 plus i zum Quadrat ist 1 plus 2i plus i Quadrat, also minus 1. Das ist 2i, das ist leider keine reelle Zahl. Aber was kann ich in dieser Rechnung verändern, um eine reelle Zahl zu bekommen? Idee?
Sigma, das hat ja einen Einfluss.
Genau, was ist Sigma denn, wenn der Körper C ist? Das haben wir alles festgelegt. Ja. Komplexe Konjugation. Wenn ich also anstatt zu quadrieren, das Element mit seinem komplex konjugierten multipliziere, was kommt dann raus? Naja, dritte binomische Formel, Realteil zum Quadrat minus Imaginärteil zum Quadrat, das ist 2, das ist eine reelle Zahl. Das geht immer. Wenn ich eine komplexe Zahl mit ihrem komplex konjugierten multipliziere, kommt eine reelle Zahl raus. Das heißt, die linke Seite ist deswegen safe, weil da ja einmal der Formwert von V mit W steht und dann der Formwert von V mit W komplex konjugiert. Jedenfalls, wenn das C ist. Ansonsten sind es reelle Zahlen und Sigma macht gar nichts. Hier benutzen wir die Voraussetzung vom Skalarprodukt. Und zwar alles, was da drin steht in der Voraussetzung. Ergibt es Sinn? Deswegen sind die linke und die rechte Seite reelle Zahlen und wir können überhaupt vergleichen. Ja. Sie müssen in den komplexen Zahlen erstmal definieren, was eine Wurzel ist. Also da müsste sich erstmal überlegen, was meine ich mit Wurzel i? Und dann müsste man sich überlegen, okay, ich meine also eine komplexe Zahl, deren Quadrat i ist. Finde ich sowas? Ist es eindeutig bestimmt? Das wird alles interessant und das ist eine andere Vorlesung. Ja, aber coole Frage, danke. Jetzt, wo wir erkannt haben, dass es eine sinnvolle Ungleichung ist, die da steht, müssen wir sie ja nur noch zeigen. Und nur noch ist ernst gemeint. Denn das ist wirklich nur so ein bisschen rumgerechnet, da passiert überhaupt nichts Spannendes. Ich nehme mal die rechte Tafel. Denke. Ah, Augenblick. Ich zeige die linke aber einmal, wegen der Sachen, die ich da angekürzelt habe für die Leute, die das Video gucken. Denn ich bin mir nie ganz sicher, was da in diesem Bildausschnitt noch drin ist. Dann haben Sie es jetzt einmal kurz gesehen. Und jetzt gehe ich an die rechte. Wir sind bei der Nummer 13. Drei. Und ich möchte zuerst gucken, was passiert, falls einer der Vektoren der Nullvektor ist. Wenn einer der Vektoren der Nullvektor ist, dann steht auf der rechten Seite 0. Was ist denn beide Vektoren der Nullvektor? Sind, nee, tatsächlich reicht einer, ne? Denn der Nullvektor steht auf allen senkrecht. Das heißt, wenn V oder W der Nullvektor ist, dann steht auf der linken Seite 0. Einverstanden? Wenn ich bei F für einen der beiden Einträge den Nullvektor einsetze, kommt 0 raus. Das heißt, links steht 0, rechts steht aber auch 0, weil der Nullvektor auf sich selber senkrecht steht. Das heißt, einer der beiden Terme ist auf jeden Fall 0. Und dann stimmt die Umgleichung. Dementsprechend müssen wir uns den Fall, dass einer von den beiden Vektoren 0 ist, gar nicht mehr angucken. Und deswegen soll ab jetzt W ungleich 0 sein.
Hinten noch was,
da kommt jetzt Delta nach vorne, aus der zweiten Komponente, oh oh, wenn das aus der zweiten Komponente nach vorne kommt, muss ich Sigma anwenden. Also Delta und Sigma mal Delta von V, Komma B, plus letzter Term, ein Delta kommt von vorne, da passiert ich nichts, ein Delta kommt von hinten, da kommt Sigma, und dann habe ich noch erstmal B, Komma B. Formwerte von irgendwas mit sich selber. Hier in der Mitte haben wir einen Formwert einmal so rum, da wissen wir, was passiert. Wenn wir nämlich die Reihenfolge umdrehen, dann können wir quasi drehen und Sigma dran schreiben und kriegen dasselbe. Also lasse ich das so. Das lasse ich für den Moment auch so. Und hier hinten möchte ich das Delta, was da steht, dadurch ersetzen, was Delta wirklich ist. Achso, ich starte mal dran mit Delta einsetzen, aber nur hinten. Hinten Delta einsetzen. Und mit hinten ist gemeint, beim letzten Term und auch nur das Delta, was da alleine steht, nicht das andere. Das ergibt ja keinen Sinn. Wenn ich also für Delta einsetze, was da steht, dann habe ich minus Delta, was V, Komma G, mal 1, das ist dieses Delta hier vorne. Dann kommt noch Delta plus Sigma, das bleibt einfach wie es ist. Und dann kommt es einfach sich selber. So. Und dann starte ich da kurz drauf. Was war denn Lambda? Lambda war F von B mit sich selber. Oh, gut. Hier steht Lambda minus 1, hier steht F von B mit sich selber, das heißt, die kürzen sich gegenseitig weg. Da wird eine 1 drauf. Das machen wir mal eben. Oh, gleich die Farbe.
Das ist gut, dann kann ich Tee trinken. Moment.
Farbe, Farbe, Farbe. Blau finde ich irgendwie gut.
So ein riesiges Blau.
Da, gut. Da steht es. So. Und dann steht hier das Land auf dem 1 und hier das. Und dann sehen wir, das kürzt sich weg. An den Gleichheitszeichen steht jetzt blau. Seht ihr alle, ne? Kann ich mich entscheiden, ob ich blau einkriegen möchte oder ob ich dran schreiben möchte, blau. Ich glaube, ich bin lustiger, blau dran zu schreiben. So. Der Rest bleibt so. Das la, irgendwo ganz hinten steht das. Und jetzt müssen wir ein bisschen mit Ungleichungen rechnen. Ich sag mal, wir multiplizieren mit Lambda, um dieses Lambda minus 1 hier loszuwerden. Wenn wir das machen, dann multiplizieren wir links 0 mit Lambda, das bleibt 0. Rechts geht dieses Lambda minus 1 weg. Und an der Ungleichung verändert sich nichts, die Richtung bleibt gleich, weil Lambda nicht negativ ist. Dann bekommen wir jetzt also 0, Lambda gleich, Lambda mal F von V von V, von V mit V plus, ja, plus, minus F von V von B mal F von B von V. Aha, sieht gut aus, oder? Das hier ist F von B, B mal F von V, V. Das ist die rechte Seite, bis auf das Sigma, das da rumläuft. Da müssen wir nochmal gucken. Und mit einem Vorzeichen, sodass wir das auf die andere Seite bringen, dass schon alles richtig aussieht. Seite der Ungleichung an mit f von v, v mal f von b, b, weil das ist, was hier vorne steht. Einverstanden? Irritiert das Leute, wenn ich rechts bei der Ungleichung anfange? Wen irritiert das? Sie kommen dann klar. Gut. Jetzt haben wir also Lambda mal f von v, v, was das gleiche ist wie f von b, b. Und das ist jetzt größer gleich, wenn ich das auf die andere Seite bringe, dann ist das größer gleich f von v, b mal f von b, v, das steht dort. Das Minuszeichen ist weg, weil ich das ja auf die andere Seite der Ungleichung gebracht habe. Und jetzt müssen wir nochmal ganz kurz nachdenken, was waren unsere Voraussetzungen. F war ein Skalarprodukt, das heißt, die Form ist symmetrisch und Sigma ist die identische Abbildung. Dann kann ich hier also einfach tauschen und Sigma dran schreiben, das ist egal. Oder die Form ist unitär, Sigma ist komplexe Konjugation, dann würde ich in dem Moment, wo ich hier tausche, auch Sigma dran schreiben. Das heißt, in beiden Fällen ist es dasselbe wie F von V, B mal F von V, B. Sigma. Und das zum Punkt. Ja, Fragen.
Warum müssen wir jetzt da nicht einfach rechnen, wenn es so egal ist?
Wenn was egal ist.
Das Sigma.
Oh, weil wir die Ungleichung einheitlich für beide Fälle hingeschrieben haben. Das heißt, in dem Fall, wo Sigma die identische Abbildung ist, könnte man es weglassen. Aber die Ungleichung soll für beide Fälle da stehen. Das heißt, wir schreiben Sigma mit, auch wenn wir wissen, dass es manchmal eine identische Abbildung ist. Und halt, so haben wir quasi zwei Fälle auf einmal. Ansonsten müsste man zwei Ungleichungen schreiben für die beiden Fälle, die fast gleich aussehen. Und wir haben ja einen Beweis gesehen, dass wir überhaupt nicht gebraucht haben, ob der Körper R oder C ist und ob Sigma interessant ist oder nicht. Das heißt, es ist ein einheitliches Argument und eine einheitliche Ungleichung, dann ist es auch sinnvoll, sie einheitlich zu schreiben. Ja. Das war? Ja?
Bei dem, wo das Rot unterstrichen ist, dort bei dem zweiten Term,
ja.
Wo kommt das Delta Sigma daher?
Das kommt von hier. F von B, B und Lambda minus 1 ergeben zusammen 1, weil das, was hier steht, genau Lambda ist. Lambda mal Lambda minus 1, die Körper ergibt 1. Dann steht noch dieses Delta hoch Sigma und das und das Minuszeichen. Das habe ich mir einfach so in dieser Weise geschrieben. Ja, das sind quasi die Reste von oben, die sich nicht weggeschützt haben. Ja.
Sind wir jetzt auf dieses Lambda mal f von v, v ist gleich?
Das ist das hier. Das ist der eine Teil der Ungleichung, den habe ich nur abgeschrieben. Und das ist größer gleich dem Teil hier, wenn ich das Vorzeichen nehme. Das heißt, ich habe quasi auf beiden Seiten plus das gerechnet. Dann wird das zu 0 und auf der linken Seite steht das. Ja. Das ist komisch in dieser Vorlesung. Wir machen sonst keine Ungleichungen in dieser Art von Manipulation, aber hier ist es. Noch mehr Fragen? Das ist so lustig. Man lernt dann richtig, wem Ungleichungen liegen und wem eher nicht. Ich finde es witzig, muss mich aber total konzentrieren, so mit Vorzeichen und Gedöns. Und andere sind so, ja, klar ist die Vorlesung. Noch mehr Fragen dazu? Okay, dann schauen wir jetzt, was das Ganze mit Normfunktionen zu tun hat. Wir werden nämlich gleich sehen, wie man aus Quadratprodukten eine Norm basteln kann. Vielleicht haben Sie das auch schon gesehen in anderen Vorlesungen und dann sehen Sie es jetzt einfach nochmal und mit einer etwas algebraischeren Sprache oder etwas algebraischen Argumenten. Aber es passiert im Prinzip genau dasselbe. Gleiche Voraussetzungen. Und jetzt sagen wir einfach, was es bedeutet, dass eine Abbildung von unserem Vektorraum V nach R eine Normfunktion ist. Und, großer Schreck, die schreibe ich sogar wirklich als Funktion, also so von links und mit runden Klammern. Das geht. Ich kann das auch. Ich entscheide mich oft, es nicht zu tun, aber es geht. Ich habe das auch gelernt. Und es gibt ja auch ganz viele Kontexte, in denen diese Notation viel sinnvoller ist. Ich würde sagen, in vielen Teilen der Analysis ist es komplett sinnvoll, Abbildungen so zu schreiben, weil man sich ja völlig andere Sachen bei den Abbildungen anguckt, als wir das in der Algebra machen. Deswegen würde mir nicht im Traum einfallen, das bei der Normfunktion jetzt anders zu machen. Also los. Für eine Normfunktion brauchen wir folgende drei Eigenschaften. Ich brauche Vektoren v und b und ich brauche ein Skalar lambda. Und die erste Rechenregel, also Normfunktion 1, n1, ist, Normwerte sollen immer mindestens 0 sein. Und das ergibt Sinn, weil ja die Bilder in R liegen, das heißt, größer gleich 0 ergibt Sinn. Und der Normwert eines Vektors soll 0 sein, genau dann, wenn der Vektor der Nullvektor ist. Okay, kommt irgendwie bekannt vor, sieht aus wie bei Skalarprodukten. Ist kein Zufall. n2 ist eine Verträglichkeit mit skalaren Vielfachen. Wenn ich den Normwert eines skalaren Vielfaches von V berechne, also Lambda mal V, dann kann ich das berechnen, indem ich den Normwert von V berechne und den Skalar im Betrag nach vorne ziehe. Okay? Und Betrag, je nachdem, in R ist es halt der Betrag, den Sie kennen, in C ist es der komplexe Betrag. Und dann kommt die dritte Regel, N3, das ist die sogenannte Dreiecksumgleichung, die es in vielen Varianten für haufenweise interessantes analytisches Zeug gibt. Hier sieht es folgendermaßen aus. Der Normwert einer Summe ist nach oben beschränkt durch die Summe der Normwerte. Das ist die Dreiecksungleichung. Und wieder ergibt der Größenvergleich Sinn, weil wir als Funktionswerte reelle Zahlen haben. Das heißt, man kann diesen Größenvergleich auch einfach machen. Und ab jetzt werde ich häufig, wenn ich mit einer Normfunktion arbeite, auch so eine klassische Schreibweise verwenden, nämlich zwei senkrechte Striche links und rechts für die Bilder. Insbesondere lässt es sich dann wirklich sehr gut unterscheiden von dem ganzen anderen Zeug, was wir so machen. Okay? Das ist dann also nicht Betrag. Für Betrag würde ich, wenn ich es brauche, einen normalen, einfachen Strich verwenden. Für so eine Normfunktion einen Doppelstrich. Und das habe ich selber in der Analysis oft gesehen und denke, dass es einigermaßen Standard ist, Norm so zu bezeichnen. Und dann kommen da häufig noch irgendwelche Buchstaben dran oder Zahlen, je nachdem, was es für Normen sind. Das haben wir nicht. Kommt Ihnen das bekannt vor? Gut. Haben Sie dazu irgendwelche Fragen? Ja.
Weil Sie gesagt haben, dass wir da auch keine Zahlen anschreiben, den wir hier wieder reinschreiben wollen, nur die gleichen.
Nee. Wir definieren, was es bedeutet, dass eine Funktion eine Normfunktion ist. Dafür muss man diese drei Sachen nachprüfen. Das andere ist Notation. Ich entscheide mich jetzt halt, wenn ich eine Normfunktion einführe, von der ich gezeigt habe, dass sie diese Eigenschaften erfüllt, dann wähle ich als Notation oft diesen Doppelstrich. Aber ich muss trotzdem vorher noch erklären, was es ist. Das ist so, als wenn ich eine Abbildung Alpha nenne. Alpha ist auch nicht immer dieselbe Abbildung, aber es ist ein Standardbuchstabe, den ich verwende. Und genauso habe ich hier mit diesen Doppelstrichen so eine Art Standardnotation. Und das ist für unser Gehirn dann so ein Signal, ach, okay, Normfunktion. Jedenfalls, wenn ich nichts anderes dazu sage. Und im nächsten Lemma sehen wir auch schon, was eine Bastelvorschrift sein könnte, wie man eine Normfunktion kriegt, nämlich aus einem Skalarprodukt. Wir sehen, dass es hier so eine Beziehung gibt zwischen Normfunktionen und Skalarprodukten. Das kann man gut erkennen an solchen Wörtern wie induziert oder davon bewirkt oder so. In Lemma 13.4 haben wir wieder ein Skalarprodukt unter den gleichen Voraussetzungen wie sonst auch. Und jetzt definiere ich eine Abbildung, indem ich nämlich sage, Doppelstrich rechts links von V soll definiert sein als Wurzel aus dem Formwert von V mit sich selber. Und wir gucken wieder kurz, ist das sinnvoll, was da steht? Okay, fangen wir an. F von V, V ist eine reelle Zahl, weil F ein Skalarprodukt ist. Und größer gleich 0, weil F ein Skalarprodukt ist. Also ist die Wurzel daraus definiert. Und das ist jetzt wichtig, denn man könnte ja auf die Idee kommen, dieses Wurzelsymbol auch für andere Sachen zu benutzen. Und ich habe vorhin, als wir über komplexe Zahlen gesprochen haben, kurz dazu gesagt, was man dann beachten muss. Denn wenn es mehrere Möglichkeiten für so eine Wurzel gibt, dann wird hier keine Abbildung definiert. Wenn ich eine Auswahl habe, ist es keine Abbildung. Aber wenn ich in den reellen Zahlen bin und ganz normal die Wurzelfunktion benutze, so wie Sie die kennen, dann ist das Bild unter der Wurzelfunktion eindeutig bestimmt. Das ist wirklich eine Abbildung, die da definiert wird. Und deswegen ergibt es Sinn, das so zu machen. Das Thema hatten wir eine Weile nicht, aber Wohldefiniertheit war in dieser Vorlesung ja schon ein paar Mal Thema. Und bei Wurzeln muss man halt so ein bisschen aufpassen, je nachdem, wo man ist. Okay? Fällt jemandem ein Beispiel ein, wo man sowas wie Wurzelziehen machen könnte und wo es nicht eindeutig bestimmt wäre, wie das passiert? Okay, können Sie in den komplexen Zahlen aus minus 1 sozusagen die Wurzel ziehen? Wie würden Sie das machen? Einfach nur, damit wir mal ein Beispiel haben, damit das Sinn ergibt, was ich die ganze Zeit erzähle. Kennen Sie eine komplexe Zahl, deren Quadrat minus 1 ist? Das wäre ja sowas wie die Wurzel ziehen. Und wir reden dann gleich darüber, warum das problematisch ist. Ihre Hand war sehr schnell oben. I. Dieses I, was da rumhüpft, genau. I Quadrat ist minus 1. Das heißt, man könnte definieren, Wurzel aus minus 1 gleich I. Warum ist das ein Problem?
Weil minus I zum Quadrat auch.
Genau. Genau. Das heißt, wenn ich in den komplexen Zahlen sowas mache und sage, ich will die Wurzel ziehen, dann wird daraus keine Abbildung. Ich kann nur beschreiben, was es bedeutet, dass das Quadrat von einer Zahl meine gewünschte Zahl ist. Okay? Das ist anders als in den reellen Zahlen. Und deswegen reite ich auf diesen Punkt gerade so rum. Wir müssen, wenn wir sowas hinschreiben, einmal kurz überlegen, ist das sinnvoll und kommt da auch wirklich eine Abbildung raus. Und ich behaupte in Lemma 13.4, dass das, was ich da definiert habe, tatsächlich nicht nur eine sinnvolle Abbildung ist, sondern auch wirklich eine Abbildung in die reellen Zahlen rein und mit den Eigenschaften einer Normfunktion. Das ist die sogenannte von dem Skalarprodukt induzierte Norm auf dem Vektorraum und wir rechnen gleich einmal kurz nach, dass das alles so passt. Ja.
Aber das ist in reellen Zahlen nicht genauso, wenn man nicht speziell definiert, was die Wurzel mal das positive Ergebnis
ist? Ja, genau. Das ist genauso. Nur, dass man da halt dann häufig dazu sagt, was man meint. Das heißt, wenn man sagt, ich ziehe aus 4 die Wurzel, dann wissen alle, ach so, wir meinen 2 und wir meinen nicht 2 oder minus 2. Aber ich weiß nicht, ob das zum Beispiel in der Schule immer so genau diskutiert wird. Bin ich mir nicht sicher. Und wenn Sie jetzt schon den Kopf schütteln, dann ist es für mich ja ein Grund mehr, hier besonders pingelig zu sein. Ja, vielen Dank für den Hinweis. Okay, dann beweise ich nochmal das Lemma. Lemma 13.4, wir haben auch ganz viel Platz da. Auf der linken Seite. Wenn Sie das interessant finden, und vielleicht finden Sie es besonders deshalb interessant, weil Sie später Lehrer oder Lehrerin werden wollen und jetzt denken, ha, was war da eigentlich noch so in der Schule, was wir nicht genau geklärt haben und könnte ich das jetzt genau erklären, dann überlegen Sie mal und wenn Sie Lust haben dazu, sich das genauer zu überlegen, dann machen Sie das, schreiben Sie das auf und kommen Sie auch gerne mit mir darüber ins Gespräch. Ich finde das interessant. Ich finde interessant, wie Sie zum Beispiel über dieses Problem nachdenken, das wir gerade beschrieben haben, dass man bei sowas wie Wurzel genau erklären muss, was man meint. Wie würden Sie dieses Problem lösen? Wie würden Sie es in R lösen? Wie würden Sie es in den komplexen Zahlen lösen? Wenn Sie Lust haben, denken Sie drüber nach und dann können wir uns da ja mal drüber unterhalten. Das ist dann überhaupt nicht klausurrelevant, aber es macht Spaß. So, wir haben gerade geklärt, dass es eine sinnvolle Abbildung ist. Da schreibe ich deswegen nur so einen Satz zu hin. Was wir da beschrieben haben, ist wirklich eine Abbildung und bildet von V nach R ab. Das ist wichtig, sonst brauchen wir dann das. anfangen und dann kommt die erste Eigenschaft in 1. Um dieses ganze Zeug nachzurechnen, brauche ich ja ein paar Vektoren und ein Skalar. Das nehme ich mir erstmal als ja. V, B, V, Lambda, ein Skalar, K ist R oder C, je nachdem, weiß ich ja nicht. Ich möchte wieder R und C gleichzeitig behandeln. Und ab und zu muss ich bei der Rechnung halt kurz überlegen, wo bin ich, in welchem Körper und was passiert da. N1. In N1 steht, Normwerte sollen größer gleich 0 sein und 0 genau dann, wenn der Vektor 0 ist. Und das kriegen wir quasi geschenkt, weil wir ja mit dem Skalarprodukt anfangen und weil wir das dafür haben. Da F ein Skalarprodukt ist, größer gleich 0. Achso, erstmal R. Dann ist es sinnvoll zu sagen, größer gleich 0. Also ist auch die Wurzel daraus dann größer gleich 0. Wenn wir, wie besprochen, die Wurzelfunktion so verwenden, dass die eindeutig bestimmte Lösung für die entsprechende Gleichung genommen wird, die betragsmäßig größer gleich 0 ist. Die selber größer gleich 0 ist, nicht nur in Betracht, die selber größer gleich 0 ist. So, ich behaupte, dass hier alles steht, was wir für N1 brauchen. Wir überlegen mal kurz. Wie habe ich jetzt begründet, dass die Normwerte mindestens 0 sind? Naja. Die Formwerte der Vektoren mit sich selber sind reelle Zahlen und größer gleich 0. Deswegen sind dann auch die Wurzeln daraus größer gleich 0. Und jetzt kommt nicht nochmal der gleiche Text. Und das hier ist ja das, was wir als Norm definiert haben. Das heißt, an der Stelle sind wir fertig. Und dann ist noch die Frage, was passiert, wenn wirklich 0 rauskommt? Naja, das ist 0, genau dann, wenn die Wurzel daraus 0 ist, also genau dann, wenn dieser Normwert 0 ist. Und wir haben hier stehen, wegen des Skalarprodukts, dass das passiert, wenn V der Nullvektor ist und auch wirklich nur dann. Das heißt, hier verwenden wir auch eine Eigenschaft der Wurzelfunktion, nämlich, dass die nur 0 auf 0 abbildet und sonst nichts. Das ist N2. N2. N2 ist die Verträglichkeit mit der Skalarmultiplikation. Gucken wir mal, was passiert, wenn ich den Normwert ausrechne von Lambda mal V. Na, nach Definition ist das, wir gucken in die Definition, nach Definition ist das die Wurzel aus F von Lambda mal V, Lambda mal V. Jetzt rechne ich um damit, dass F ein Skalarprodukt, also insbesondere BLF erfüllt. Dann steht da Wurzel aus, Lambda Quadrat mal F von V, V. Naja, fast, ne? Dieses Lambda Quadrat, stimmt das so richtig? Was ist, wenn der Körper nicht R ist? Was ist, wenn, ja, da sehe ich ein Händezucken. Wie muss ich es machen?
Ja, es gibt ja noch dieses Sigma.
Genau. Lambda Quadrat stimmt, wenn der Körper R ist und Sigma die identische Abbildung. Aber in Wirklichkeit ist das Lambda mal Lambda hoch Sigma. Wir werden gleich sehen, dass es kein Problem ist. Also, denken wir mal diesen ersten Fall zu Ende, wenn der Lambda Quadrat steht, wenn wir also alles über R machen und Sigma die identische Abbildung ist, dann ziehen wir jetzt Wurzel vertreten sind mit Produkten, dann ziehen wir jetzt die Wurzel von Lambda Quadrat da raus und die Wurzel von Lambda Quadrat ist nach Definition der Wurzelfunktion Lambda, beziehungsweise der Betrag von Lambda. Wir wissen ja nicht, ob Lambda positiv oder negativ ist, wenn wir in der reellen Zahl unterwegs sind. Das war der Fall R. Jetzt kommt der Fall C. Wenn wir in 10 sind, dann ist der Betrag, nee, nicht mal der Betrag, denke ich jetzt nach, Lambda mal Lambda hoch Sigma ist immer selber nicht negativ, weil wir da ja Realteil zum Quadrat plus Imaginärteil zum Quadrat berechnen. Und das ist das, was man auch als Normfunktion in den komplexen Zahlen hernimmt, beziehungsweise wie man den Betrag einer komplexen Zahl nennt, je nachdem, in welche Sprache man bevorzugt. In beiden Fällen kommt der Betrag von Lambda raus. Also nochmal, das war jetzt, glaube ich, ein bisschen konfus, jedenfalls so wie es rauskam aus meinem Mund. Erster Fall, wir sind in den reellen Zahlen und Sigma macht nichts, dann steht hier Lambda Quadrat und die Wurzel aus Lambda Quadrat ist der Betrag von Lambda. Das nochmal nicht, was die Wurzelfunktion macht. Zweite Möglichkeit, der Körper ist C und wir haben hier wirklich komplexe Konjugationen. Dann ist Lambda mal Lambda, mal Lambda komplex konjugiert, so wie wir das hier gesehen haben. Realteil zum Quadrat plus Imaginärteil zum Quadrat. Und das würde man, wenn man im Körper der komplexen Zahlen unterwegs ist, dann als Betrag von Lambda bezeichnen. Das heißt, in beiden Fällen ist es angemessen, Betrag von Lambda hinzuschreiben. Und der Rest ist dann einfach der Normal. Braucht jemand ein Infokästchen zu diesem Zeug, was ich gerade über komplexe Zahlen gesagt habe? Okay, dann schreibe ich ein Infokästchen hin. Dazu oder ein Wölkchen. Ja, ein Wölkchen. Betrag in C. Wenn Sie einen Ausflug in die komplexen Zahlen machen möchten, mit so Gedöns drumherum, aus algebraischer Perspektive, dann sagen Sie es schon genug. Und hören Sie dann weiter. Das macht nämlich dann echt Spaß, wenn Sie komplexe Zahlen mögen und Nullstellen von Polynomen und sowas alles, dann ist Galois-Theorie gut für Sie. Betrag in C ist a plus bi eine komplexe Zahl. So ist der Betrag. Und die Notation ist überhaupt nicht einheitlich, aber es ist eine, die man benutzen kann. Dann ist der Betrag definiert als a plus bi mal a minus bi, was das gleiche ist wie a plus b Quadrat. Insbesondere kommt da immer was nicht Negatives raus. Deswegen ist es sinnvoll, das Betrag zu nennen, das wäre nicht komisch. Und da kommt nur raus, genau dann, wenn die komplexe Zahl selber 0 ist. So, dann haben wir das. Das war N2 und es fehlt noch N3. N3 war die Dreiecksumgleichung. Oh ja, das macht immer Spaß. Also fangen wir an, auf der linken Seite, mit... Könnte sein, dass ich eine Fallunterscheidung machen möchte. Moment. N3 ist, glaube ich, ein bisschen zu nervig, wenn man da beide Fälle gleichzeitig macht. Ich trenne das mal. Haben wir Zeit? Ja, wir haben Zeit. Okay, für N3 trenne ich die Fälle R und C. Das heißt, wir müssen uns nicht mit Sigma befassen und wir wissen, die Form ist symmetrisch und so. Und dann machen wir erstmal den Fall. Wie sieht dann die linke Seite der Dreiecksumgleichung aus? Ja, da steht also was wie Normwert von V plus W. Und ich möchte jetzt damit beginnen, einfach damit die Wurzeln da nicht die ganze Zeit rumlaufen, ich möchte damit beginnen, dass ich die linke Seite der Ungleichung mit N3 hernehme und dass ich das Quadrat davon nehme. Das heißt, ich gucke mir das an. Normwert von V plus W zum Quadrat. Davon weiß ich, dass das nach Definition f von v plus b mit sich selber ist. Für den Normwert hätte ich jetzt noch die Wurzel drumherum, aber da ich hier quadriert habe, kommt da einfach dieser Formwert selber raus. Und jetzt mache ich zwei Rechenschritte in einem, wenn Sie erlauben. Normalerweise würde ich das jetzt mit ELF so auseinanderziehen und hätte diese vier Terme, die wir immer haben. Einer der Terme ist aber f von v mit sich selber und das ist der Normwert von v zum Quadrat. Dann kann ich die auch so hinschreiben. Der letzte Term wird f von b mit sich selber sein und das ist der Normwert von b zum Quadrat. Deswegen schreibe ich ihn auch direkt hin. Und dann kommt der Rest mit f, so wie sonst auch immer. lassen. Denn das hier ist ja einfach zweimal der eine Wert, denn die sind gleich, weil die Form symmetrisch ist. Wir sind ja hier im Fall K gleich R. Das heißt, da könnten wir jetzt noch ein bisschen vereinfachen. Und eigentlich möchte ich ja nur sehen, erstmal, dass das nicht negativ ist. Das heißt, ich schreibe das nochmal ab. Können wir mit diesem Term hier irgendwas machen? 2 mal f von v, w. Wäre schön, wenn wir irgendein Lemma hätten, was uns helfen würde. Pushy Schwarz. Auf der linken Seite steht f von v, w mal f von v, w. Auf der rechten Seite steht f von v, v mal f von v von w, w. Ah, das ist multiplikativ, ne? Wir denken ja eher an was Additives hier. Trotzdem finde ich, dass man das vielleicht verwenden kann. Ich würde da gerne einmal hingucken. Halt mir jetzt mal kurz fest, was wir da haben. Für den Moment. Und jetzt möchte ich mich darum kümmern, wie wir diesen Term hier in den Griff bekommen können. Ich würde sagen, Muschi Spaß hilft. Da nehme ich mal die linke Seite. Die linke Seite wird da ja zu f von v, w zum Quadrat. Kleiner gleich. Und jetzt schreibe ich die rechte Seite so, wie ich das oben auch gemacht habe. Norm von v zum Quadrat mal Norm von w zum Quadrat. Das ist jetzt eine Übersetzung von Lemma 13.3 in die Art und Weise, wie wir das hier notieren mit der Norm. Naja, und das bedeutet doch, f von v, b ist kleiner gleich Norm von v mal Norm von b. Zumindest auf der rechten Seite weiß ich, dass die ganzen Leute nicht negativ sind. Das heißt, ein negatives Vorzeichen kann ich höchstens hier auf der linken Seite bekommen und da stört es mich. Und wenn ich das habe, dann kann ich das doch da oben einsetzen. Und dann bekomme ich etwas, wovon ich sehen kann, dass das nicht negativ wird. Und das heißt, dann bekomme ich hier die Teilchengleichung, genauso wie ich die haben möchte. Ich setze das jetzt oben ein. Und dann sind wir, denke ich, im Fall K gleich R fertig. Wir können ja dafür noch gucken, aber ich würde sagen, dann ist alles erledigt. Einsetzen oben. Ergibt. Normwert von V plus W zum Quadrat. Das schreibe ich jetzt nicht alles ab, sondern ich gehe direkt hier nach hinten und setze ein. Das ist der Normwert von V zum Quadrat plus der Normwert von W zum Quadrat. Und dieses plus 2 mal f von V, W, das schätze ich jetzt ab. Deswegen mache ich daraus einen kleinen Wert. Das schätze ich jetzt ab gegen 2 mal Normwert von V mal Normwert von W. Vielleicht kommt Ihnen das jetzt auch wieder bekannt vor. Ja? Genau, das sieht aus wie die erste binomische Formel. Das heißt, das kann ich dann irgendwie zusammenfassen. Und wenn ich jetzt wieder die Quadrate weglasse und berücksichtige, dass alles, was da steht, nicht negativ ist, bekomme ich meinen Breitensuch. Das heißt, na, ich schreibe erstmal. So, damit sind wir in N3 in einem Fall fertig. Und ich möchte mal kurz ergänzen, dass das hier vielleicht zwar erstmal, also das hier sieht vielleicht erstmal nicht so aus, als könnte man Cauchy-Schwarz benutzen, aber wie wir gesehen haben, geht das mit so einem kleinen Kunstgriff doch. Das machen wir jetzt nochmal für C. Das weitere Mal, und der geht dann so ähnlich, deswegen überlege ich mir gleich mal, wie ausführlich ich das anschreibe. Komplexe Koordination, die erfüllen im Prinzip. War das ein Lisa? Gesundheit. Ich habe Koordination. Da können wir im Prinzip genauso anfangen. Oder? Linke Seite, das ist alles genauso. Das bleibt auch so. Und nur hier kann ich das jetzt nicht zusammenfassen zu zweimal f von v, b, sondern stattdessen wird das f von v, b plus f von v, b hoch Sigma. Okay? Also schreibe ich das so ähnlich ab. Konjugiert mit der Wurzel, da muss ich einmal kurz gucken, wie ich den wohin schreiben kann. Da geht es nämlich um das hier. Hier steht ja eine komplexe Zahl plus ihr komplex konjugiertes. Und ich möchte jetzt da eine Abschätzung machen und möchte vielleicht in einer kleinen Box die Idee, wie ich die Abschätzung mache, erklären. Das ist so ähnlich wie das, was ich da oben mit dem Betrag gemacht habe. Beziehungsweise vorhin, als wir uns überlegt haben, was passiert bei Multiplikation mit dem komplex konjugierten. Hier schreibe ich den Rechentrick allgemein. Kann ja sein, dass wir den nochmal brauchen. Und dann setzen wir den hier gleich in die Rechnung ein. Okay? So, hier kommt das Rechenargument in C. Wieder genau wie oben nehme ich mir jetzt eine beliebige komplexe Zahl her, für die ich das mache. Ich nenne die jetzt mal x plus y. Und wir schreiben die Rechnung einmal allgemein hin. Wie gesagt, die Idee ist, die komplexe Zahl zu nehmen und ihr komplex konjugiertes dazu zu addieren. Das mache ich jetzt also einfach. X plus y. Plus das komplex konjugierte, also x minus y. So, was passiert? Offensichtlich gehen die Imaginärteile weg. Es bleibt einfach nur noch 2x übrig. Und jetzt kommt die trickreiche Abschätzung. Da muss ich hingucken, denn die, da vergesse ich immer, wie ich das mache. 2 mal x ist kleiner gleich. 2 mal Wurzel aus, und wir besprechen das gleich, x² plus y². So, warum stimmt das? X ist sicherlich kleiner gleich Wurzel aus x². Einfach weil die Wurzel sich ja immer die positive Lösung für die Gleichung schnappt. Das heißt, das stimmt. Wenn ich jetzt noch y² dazu addiere, wird es höchstens noch größer. Das heißt, dann wird diese Wurzel auch höchstens noch größer. Das heißt, die Ungleichung wird höchstens schlimmer, aber sie wird nicht falsch. Schlimmer im Sinne von ungleicher. So, das heißt, das haben wir uns jetzt klar gemacht, warum das geht. Und jetzt schreibe ich das wieder um, und zwar mit Hilfe des anderen Kästchens, nein, mit Hilfe des Wölkchens, denn das, was da steht, ist ja einfach nur die Zahl multipliziert mit ihren komplex konjugierten anstatt addiert. Was wir hier ständig machen, ist, dass wir so Zusammenhänge herstellen zwischen irgendwas addieren und irgendwas multiplizieren. So, das ist zweimal Wurzel aus dem Betrag von x plus y mal y mit dem Wölkchen. Da steht es. So, mit dem Wölkchen. Und was ich jetzt gleich hier links einsetzen möchte, ist diese Idee. Ich kann die Summe nach oben abschätzen durch zweimal die Wurzel aus dem Betrag. Das schreibe ich jetzt hin. Schätze ab, die Normwert von V zum Quadrat plus Normwert von B zum Quadrat plus, hier steht die Summe, zweimal Wurzel aus dem Betrag von F von V, B. Naja, und jetzt kommt wieder Cauchy Schwarz, diesmal aber für, ja, hab ich das falsch gemacht?
Also wir sind uns nicht sicher, aber wir haben gerade die Funktion Analysis-Aufzeichnung nachgeguckt bei Herrn Arnold und da ist Betrag Z definiert als die Wurzel aus Realteil Quadrat plus...
Oh, das könnte sein, ja.
Also wir haben bei den Analysis immer schon die Wurzel...
Sie haben immer schon die Wurzel gezogen? Okay, dann ist es natürlich irritierend, wenn es hier anders ist. Ja. Moment, jetzt muss ich kurz darüber nachdenken, ob ich das dann live verändern möchte. Da muss ich vielleicht ausprobieren. Dann darf ich vielleicht nicht mehr in meine Notizen gucken für den Moment. Das wäre blöd, wenn es unterschiedlich wäre, ne? Okay. Ja, dann machen wir es kurz so. Da bin ich jetzt bereit, mich anzupassen. Und dann muss ich mir nur gleich in mein Skript schreiben, dass ich gucken muss, ob das noch irgendwo vorkommt. Dann ergänzen wir die Wurzeln. Da müssen wir jetzt einmal schauen. Da hatten wir das ja schon, das war alles richtig. Stimmt, da habe ich das sogar automatisch so gemacht. Wie witzig. Vielleicht weil irgendwo in meinem Hinterkopf ich noch hatte, dass ich das auch mal irgendwann so gelernt habe. Da muss ich nochmal nachgucken. Hier sind wir in den Zahlen, da ist es egal. Und dann gucke ich jetzt hier noch einmal. Da hätten wir hier einfach stehen, zweimal Betrag. Dann würden wir das einfach nur, genau, machen einfach hier die Wurzel weg. Einverstanden. Da muss ich mich jetzt hier irgendwie kurz umorientieren. Das ist in Ordnung, okay. Wenn ich jetzt Cauchy Schwarz angucke, links habe ich dann ja stehen, das mal das komplexe Konjugierte, das heißt, da habe ich die Wurzel aus dem Betrag stehen, nee, die Wurzel aus, Moment, nee, das Quadrat vom Betrag. Das ist so, dann ist doch genau wie oben. Ja, dann ist alles genau wie oben. Das ist Norm von V plus Norm von B zum Quadrat. Das ist einfach wieder die zweite trigonometrische Formel. Gut, das heißt, ich muss gar nicht viel reparieren. Ich muss mir jetzt nur merken, das schreibe ich mir mal auf, dass wir. Dass ich das hier angepasst habe. Ich verstehe aber sofort, warum das sinnvoll ist. Okay. Wir haben noch ein paar Minuten, das heißt, Sie können jetzt noch mal gucken, ob Sie Fragen haben. Die Rechenidee war in beiden Fällen gleich. Wir haben immer mit der gleichen Abschätzung angefangen und dann haben wir immer nur eingesetzt, was machen da jetzt die Formwerte und was für eine Rolle spielt Sigma. Ja. Sag ich doch vorhin drauf geschaut.
Das heißt, die Wurzel aus Lambda mal Lambda Sigma ist nur der
Quadrat. Na, Lambda mal Lambda Sigma ist ja Lambda mal ein komplex konjugiertes, das heißt, es ist Realteil zum Quadrat plus Imaginärteil zum Quadrat. Und um jetzt auf den Betrag zu kommen, in dem Sinne, wie wir es jetzt repariert haben, muss ich dann noch die Wurzel ziehen. Das heißt, das passt genau. Ja. Das war das, wo ich gerade kurz draufgestarrt hatte und dann gesehen hatte, ach so, da stand ich schon die ganze Zeit richtig. Das heißt, ich muss dann nochmal in mich gehen, warum ich vorhin beim Anschreiben dachte, dass ich nicht die Wurzel ziehen möchte. Aber darüber denke ich selber nach, in meiner eigenen Zeit. Jetzt möchte ich nochmal gucken, ob Sie noch andere Fragen haben. Okay, ich sehe jedenfalls im Moment keine. Vielen Dank fürs Mitrechnen und Aufpassen und auch vielen Dank fürs Vergleichen. Denn wenn wir schon Crossover mit der Analysis machen, dann ist ja auch sinnvoll, dass wir einmal gucken, was sieht gleich aus, was sieht unterschiedlich aus. Gut. Noch irgendwas? Ich würde sonst jetzt noch 2 Minuten nehmen, um zu luschern, was als nächstes kommt. Gut, ich sehe gerade nichts. Dann, ja, ich habe schon gesagt, dass man das die induzierte Norm nennt. Dann habe ich noch so eine Bemerkung hingeschrieben, dass wenn man jetzt da in die Richtung weitergehen möchte, dass das dann eher in die Analysis gehört, also spezielle Skalarprodukte und was dann jeweils die induzierten Normen können und wie unterschiedlich Normfunktionen eigentlich sein können, normierte Räume, Stetigkeit, bla. So, das kommt dann alles in der Analysis. Das vertiefen wir nicht weiter, sondern das nächste Konzept, was wir uns anschauen, ist das Konzept der adjungierten Abbildung. Das gehört auch so mit zu den letzten Themen, wir nähern uns an dem Ende, das gehört jetzt mit zu den letzten Themen, die noch relevant sind in den Übungsserien. Es kommt jetzt noch eine Übungsserie. Diese Übungsserie wird, also 27 ist die letzte. Wir diskutieren gerade noch, wie umfangreich die wird mit Bonuspunkten und Gedöns. Denn da habe ich jetzt natürlich versucht, nochmal verschiedene Aufgabentypen reinzubringen zu Themen, die jetzt gerade aktuell sind, damit sie eine Chance haben, das anzugucken, zu üben und eine Rückmeldung zu kriegen für Stoff, der dann eben gerade noch so klausurrelevant ist. Ich fürchte, dass die Sachen, die ganz am Ende in diesem Kapitel vorkommen, nicht mehr klausurrelevant sein können, einfach weil wir ja keine Möglichkeit hatten, das in den Übungsaufgaben zu bearbeiten. Das ist dann so, da sage ich dann auch noch was zu. Also so spaßige Sachen am Ende wie Polarzerlegung und so, die können wir dann leider in der Klausur nicht mehr abprüfen. Aber gucken wir mal, was hier bei der adjungierten Abbildung passiert. Da bilden wir jetzt nämlich wieder eine Verbindung zum Dualraum. Ist noch nicht so lange her. Deswegen fällt uns das hoffentlich leicht, da Rechnungen zu machen. Und für die, die jetzt weiterlesen wollen zu Donnerstag, gucke ich mal, wo ein sinnvoller nächster Abschnitt ist. Auf jeden Fall alles, was mit der adjungierten Abbildung zu tun hat. Das sind hier die nächsten Resultate. Da ist die Definition dazu. Lemma 13.7 mit den Rechenregeln ist auf jeden Fall sinnvoll, sich das anzugucken, weil man daran nochmal wiederholen kann. Kern, Bild, Senkrechtraum, was war nochmal GLV und diese ganzen Sachen. Ich würde Ihnen also empfehlen, sich alles bis Beispiel 13.8 anzuschauen, falls Sie zu Donnerstag ein bisschen vorauslesen wollen. Okay? Fragen gerne an Jean-Luc oder gleich an mich und wir sehen uns Donnerstag.